Ich begrüße Sie recht herzlich bei Ratio in unserer 13-teiligen Sendereihe Der Mensch als Weg zu Gott. Mein Name ist Christina Hartmann und ich begrüße wieder bei uns hier Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt. Professor Splett lehrt Anthropologie und Religionsphilosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt und an der Philosophischen Hochschule in München. Aus zahlreichen Veröffentlichungen ist Professor Splett bekannt. Ihm geht es im ersten um den Menschen und um den Menschen vor Gott. Heute sprechen wir über die Sehnsucht nach Gott. Und ich habe mich gefragt, Professor Splett, wie ist diese Sehnsucht überhaupt erkennbar? Wie äußert sie sich? Ist das nicht etwas, was die Heiligen nur haben? Die haben eine Sehnsucht nach Gott. Ist das für jeden Menschen auch erfahrbar?
Es klingt wirklich etwas sehr merkwürdig, räume ich ein. Man sagt, wo soll der Mensch eigentlich Sehnsucht nach Gott haben? Er hat Sehnsucht nach den Lebensdingen und nach der Erfüllung hier, die braucht er. Und man hat immer wieder den Verdacht geäußert, dass er sich nach Gott eigentlich nur sehnt, was immer das dann sein mag, wenn er hier zu kurz kommt. Auf der anderen Seite hat so jemand wie Meister Eckhart gesagt, die Kreatur würde nach nichts verlangen, nicht nach Nahrung, nicht nach Gewand, nicht nach Geschlecht oder Wohnung, wenn nicht in all dem etwas von Gott wäre. Und so möchte ich schon die These vertreten, dass eigentlich in jedem Menschen, erkannt oder nicht erkannt, diese Erwartung und das Verlangen nach dem Ganzen drin steckt. Mal sehen, ob ich es zeigen kann, ob ich Sie damit überzeugen kann. Vielleicht kann man schon so anfangen, dass es verwunderlich ist, dass überhaupt so Ausdrücke haben wie alles und das Ganze. Das ist nicht selbstverständlich. Ein Fisch schwimmt da unten im Wasser herum und weiß überhaupt nicht, dass er nasse Flossen hat. Gut, die fliegenden Fische merken das vielleicht, aber so ein normaler Fisch eben nicht. Und eine Zitrone weiß auch nicht, dass sie sauer ist. Der Mensch ist dieses Wesen, das er hier mit den Dingen in der Welt umgeht und nicht bloß mit dem unzufrieden ist und mit jenem unzufrieden ist und dort mehr möchte oder dort, das ist zu verstehen. Sondern, dass der Mensch tatsächlich über alle Schranken hinaus will, dass er sagt, es gibt das Ganze. Ich will den Sinn von allem wissen. Dass er solche Vorstellungen hat, keine Mutter tröstet ihr Kind damit zu sagen, es wird schon die Hälfte halb gut. Sondern natürlich heißt es, es wird alles gut. Es wird alles ganz und gar gut. Das jedenfalls haben die Menschen im Kopf. Und jetzt kann man sich fragen, woher kommen in ein begrenztes, endliches Wesen solche Rosinen? Feuerbach ist ja der große Name in der Neuzeit für die Religionskritik. Er sagt, die Menschen haben sich das eingebildet. In Wirklichkeit tragen sie ihre eigene Größe und Unendlichkeit und werfen das an den Himmel hinaus.
Feuerbach, der sagt, Gott ist die Projektion des Menschen?
Das sagt er. Und jetzt will ich dem nicht widersprechen. Jeder von uns hat sein Bild und seine Vorstellung von Gott und da geht sehr viel an Projektion, also an Hinauswurf ein. Meine Frage ist, wo nehme ich eine Projektionswand her, auf die genau das Unendliche passt? Warum ist man nicht mit ein bisschen weniger zufrieden? Warum will der Mensch nicht weniger als alles? Nun ist die Frage, will er wirklich alles? Ich glaube schon. Bei Wilhelm Busch heißt das so, jeder Wunsch, sobald erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Sobald man ein Bedürfnis hat und es wird erfüllt, meldet sich die nächste Frage. Und eines der eindrucksvollsten Märchen, die Brüder Grimm uns notiert haben, ist das Märchen von dem Fischer und seiner Frau, wo die nicht zufrieden ist mit weniger als Gott. Der Mensch ist mit weniger nicht zufrieden. Das scheint mir erstmal die Situation zu sein. Bei der Bachmann heißt es in einer Gedichtzeile, in allem ist etwas zu wenig.
Dieser Durst, nenne ich es jetzt mal, nach mehr, ist ja im Grunde nichts Negatives, denn es führt den Menschen oder die Menschheit ja auch zu den größten Erfindungen, Entdeckungen. Der Mensch fliegt zum Mond, entdeckt vielleicht die DNA. Es ist dann immer die Frage, was macht man daraus? Aber es ist ja einerseits, würden Sie das auch sagen, etwas Positives?
Ich bin überrascht, aber Sie haben recht. Das ist westlich gedacht. Die edle Wahrheit, so nennt er das, zu der Buddha erwacht ist, ist genau die Einsicht, dass dieser Durst nach immer mehr das eigentliche Unglück unseres Lebens ausmacht und dass der Mensch nur dann Befreiung erfahren kann, wenn er sich von diesem Durst befreit, wenn er nichts mehr verlangt und nichts mehr erwartet. Weil er sagt, dieser Durst ist eben unstillbar, es stimmt, wie Sie sagen, es treibt zu diesen Möglichkeiten, zu diesen, das springt dabei heraus. War immer schon so, die Leute suchen zum Beispiel den Stein der Weisen und was dabei herauskommt, ist Porzellan. Ist ja nicht schlecht. Und so sagen manche Leute, ob es Gott gibt oder nicht, aber wenn sowas dabei herauskommt, wie die Matthäus-Passion oder die Kathedrale von Chartres, ist ja nicht schlecht. Aber von der anderen Seite her sagen dann die Kritiker, um welchen Preis kommt so etwas zustande wie die Kathedrale von Chartres oder die Matthäus-Passion, wenn Gottfried Benn dann sagt, oh, dass wir unsere Ur-Urahnen wären, ein Klümpchen Schleim im warmen Moor. Nicht? Alles andere wäre schon zu viel mit dem Empfinden. Also dieser Drang zurück eigentlich in den Mutterschoß, weil Leben eine Qual ist, wenn ich immerfort unterwegs bin. Beim Faust heißt es so, in der Begierde verschmachte ich nach Genuss, im Genuss verschmachte ich nach Begierde. Also ich möchte das zunächst gar nicht bloß als etwas Positives hinstellen, ist ganz wichtig, ich stimme Ihnen zu. Es hat auch positive Seiten, aber zunächst mal will ich es nur als Phänomen zur Kenntnis nehmen und sagen, der Mensch ist ein Wesen, das sei es zu seinem Glück oder seinem Unglück, nicht mit den Dingen hier zufrieden ist. Das ist übrigens einer der Ansatzpunkte, warum der Mensch von Konstitution her suchtanfällig ist. Das ist eine unserer großen gesellschaftlichen Probleme, die Suchtanfälligkeit des Menschen, die stoffgebundenen Süchte, die nicht stoffgebundenen Süchte, weil der Mensch mit dem Endlichen nicht zufrieden ist. Ein französischer Philosoph hat das mal so ausgedrückt, er hat dieses Wort von Augustinus aufgenommen, unruhig ist unser Herz. Und dann geht es ja bei Augustinus, das ist ein frommer Mann und ein Bischof, gleich weiter, dass er sagt, der sagt das zu Gott, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und der Philosoph nimmt das erstmal zurück und sagt, das Herz ist in uns das, was vom Wesen unruhig ist. Wann habe ich genug? Wann gelte ich genug? Wann werde ich genug geliebt? Das seien die drei Fragen des Menschen. Wann habe ich genug, bezieht sich auf das Es und das Haben. Wann gelte ich genug, bezieht sich auf mein Ich und meinen Stand in mir. Wann werde ich genug geliebt, bezieht sich auf das Du. Das sind unsere drei Lebensdimensionen. Ich, Du und Es. Und in all denen fragen wir, wann haben wir genug? Und genug ist nie genug. Wann soll man je sagen, genug? Und das, glaube ich, dieser Motor, der uns da treibt, macht uns so unmenschlich, wie wir sind, treibt unsere Kultur so an, unsere Zivilisation. Wir haben nie Vorräte genug, wir haben nie Verteidigung genug und, dass das im Menschen drinsteckt. Und von dort her gab es von Anfang an den Vorschlag zu sagen, schmink dir doch diese Erwartungen ab. Du kannst nicht bekommen, was du willst, nämlich alles. Und wenn du nicht alles kriegen kannst, was du willst, dann musst du entdecken, dass dein Glück darin besteht, alles zu wollen, was du hast. Wenn du nicht alles kriegen kannst, was du willst, musst du alles wollen, was du hast. Das kann dann bis dorthin gehen, dass man sagt, das waren die Kyniker, die sagen, ich brauche gar nichts. Wenn ich gar nichts brauche, bin ich glücklich, wenn ich nichts habe. Ist das eine Lebenslösung? Mich hat immer beeindruckt, dass übrigens wieder Augustinus dazu in einer ganz normalen Menschlichkeit sagt, wenn das Glück sein soll, wollen, was man hat, dann fragt er sich, ob das eher lächerlich oder zum Weinen ist. Sagt er, nein, Glück besteht nicht darin, dass ich will, was ich habe, sondern dass ich habe, was ich will. Und der Mensch ist einer, dass er mit nichts anderem zufrieden ist. Und was machen wir nun in dieser Welt des Endlichen? Bei Novalis heißt das in einer Notiz so, wir suchen überall das Unbedingte und wir treffen überall nur Dinge. Einer der Hauptgründe, warum es zum Beispiel in unseren Beziehungen so geht, wie es geht, weil natürlich keiner dem anderen genügt. Das, was man wirklich erwartet, kann der andere einem nicht geben und übrigens man selbst ihm auch nicht. Deswegen ist zum Beispiel so ein Grundthema bei Max Frisch die Eifersucht. Aber nach beiden Seiten, keiner genügt dem anderen. Und jeder sagt, wo nehme ich's her? Und deswegen dieser Ausweg in die Süchte. Ich sehe angesichts dieser Endlichkeit eigentlich nur drei Möglichkeiten. Einmal zu sagen, ich vergötze, so würde man in der religiösen Sprache sagen, ich vergötze das Endliche. Ich setze irgendwas Endliches absolut. Manchmal kann man das lesen in Todesanzeigen, er lebte nur für die Firma. Ich kann nur sagen, hoffentlich nicht.
Also so, was man auch oft genug im Bekannten- oder im Freundeskreis sieht, es geht immer nur um den Job, es geht immer nur um das Auto vielleicht, das dann eben vergötzen und hochhalten als der Lebensinhalt.
Das kann, auf die Dauer geht das nicht. Gut, wenn man im ersten Schritt, ich habe ja gesagt, man soll wohlwollend sein, wenn man reden, miteinander diskutiert, an sich soll man gerade der schönen Sprache der Liebe mit Wohlwollen begegnen. Aber wenn ich jetzt mal einen Moment scharf hingucke, wenn dann dort gesagt wird, du bist mein Ein und Alles, ohne dich kann ich nicht leben, auf dich gründe ich meine Existenz. Im Klartext ist das doch Götzendienst und das stimmt auch nicht. Das glaubt man vielleicht ein halbes Jahr oder höchstens anderthalb, aber dann verwechselt man doch den anderen nicht mehr mit dem lieben Gott. Also das kann gar nicht gehen auf die Dauer. Zuerst ist es möglich und die Kinder halten natürlich erstmal die Eltern für den lieben Gott, aber auch das vergeht bald. Also es gibt immer diese Phasen, wo das aufgeladen wird, die Nation, die Rasse, die Klasse, die Wissenschaft. Was haben Leute schon alles für das Absolute gehalten, für wie sie gesagt haben, dafür lebe ich, dafür sterbe ich, dafür bringe ich mich ganz ein, aber das zerstört den Menschen.
Was auch in gewisser Weise nachvollziehbar, denn wenn man nichts anderes hat als dieses, also als die Firma oder self-made man oder so, dann ist das auch der große Lebensinhalt.
Ich will mich auch überhaupt über niemanden hier lustig machen oder darüber erheben. Wir müssen ja auch in jedem von uns entdecken, wo wir Dinge vergötzen. Und dann etwas hängen, das merkt man schon, wie es einen dann unverhältnismäßig zusetzt, wenn so etwas verloren geht oder nicht klappt, dass man hier vielleicht zu sehr, sagen wir mal, sein Herz dran gehängt hat. Damit zeigt sich dann gleich der andere Weg, dass dann gesagt wird, ja, wenn diese Dinge nur endlich sind, dann sind sie gar nichts wert. Und das ist eine Gefahr der Religionen oder auch der klassischen Metaphysik, zu sagen, wenn die Dinge nicht tragen, wenn sie nicht unendlich sind, was soll's? So wie, um nochmal auf den kleinen Prinzen zurückzukommen, wir haben in anderem Zusammenhang schon mal von ihm gesprochen gehabt, wo er auf seiner Reise zu dem Planeten vorbeikommt bei dem Geographen und er sagt, deine Blume, deine Blume, deine Blume. Die Blume ist vom alsbaldigen Verschwinden bedroht. Du kannst doch nicht also dein Herz an eine Blume hängen, die vergeht. Halt dich an die Berge. Nun wissen wir, auch die Berge leben nicht sehr lange. Also das ist ein wirklicher Verdacht, dass Menschen sagen, was vergeht, ist nichts wert. Dass man das Leben abqualifiziert sagt, was soll's. Und dass man sich in das Leben so rettet, dass man sagt, häng dein Herz an nichts. Ich sehe das so in der Kernaussage etwa bei Rilke. Ich glaube, dass so sein Spitzengedicht unter einer gewissen Rücksicht eines aus den Sonetten an Orpheus ist, wo er sagt, sei allem Abschied voran, wie der Winter, der eben geht, sei allem Abschied voran, sei immer tot in Eurydike. Sei immer schon tot und lebe nicht, dann hast du das vorweggenommen und begriffen, dass du an nichts hängen darfst. Ich meine, das sei dieselbe Position, wie sie Buddha sagt. Durst weg, nichts kann sein. Ich glaube nicht, dass wir so existieren können.
So sehr resignativ und niemandem Vertrauen schenken, dann werde ich nicht verletzt.
Das ist der
eigentlich
Weg.
Eigentlich wirklich oft
das
so
ist der Weg. Wird doch auch gesagt. Ja, nicht? Ja. Eigentlich auf die Spitze zugeführt heißt das, wer tot ist, braucht nicht mehr zu sterben. Das heißt, man verzichtet auf das Leben, um nicht Abschied nehmen zu müssen. Und dann wird das ja auch so gesagt. Leben selber ist ein Unglück und die Griechen haben es oft so formuliert. In Trostschreiben und in anderen, das Beste ist nicht geboren zu sein. Und dort immer wieder gesagt. Ein Kollege hat darauf gesagt, wem stößt das schon zu? Aber das ist nicht der Punkt. Und deswegen meine ich, gibt es noch eine dritte Möglichkeit, und das wäre, könnte ich in dem Endlichen, das sich mir zeigt und mit dem ich zu tun habe, erkennen, dass mir hier etwas gegeben wird. Mir wird Endliches gegeben. Das kann immer nur endlich sein. Ich bin endlich, Sie sind endlich, unsere Welt ist endlich. Aber es könnte sein, dass das, was mir dort gegeben wird, ich sag mal so, von einer unendlichen Zuwendung her gegeben wird. Ich glaube, dass der Mensch zu Recht nach Unendlichkeit verlangt. Und dass man ihm nicht wird einreden können, beschränke dich. Vielleicht redet mir es einer ein, aber es wird mir niemand einreden, dass ich dabei glücklich zu sein habe. Ich akzeptiere vielleicht, dass jemand mir sagt, mehr ist nicht zu haben. Reg dich nicht auf, das andere sind Kinderträume. Dafür wirst du erwachsen, dass du siehst, alles hat seine Grenzen, und das zu resignieren und find dich damit ab.
Ich fühle mich erinnert an eine Szene, als ich das erste Mal in Rom gewesen bin, saß ich bei der Abreise im Zug, machte das Fenster auf und schaute, wie Rom immer weiter weg, immer weiter weg war. Und ich fühlte so eine Traurigkeit, ich muss das jetzt verlassen. Und dann sagte eine Freundin zu mir, ich finde das nicht traurig, ich bin eigentlich froh, denn da merke ich, wie sehr ich es gern gehabt habe, in Rom gewesen zu sein.
Es ist vielleicht ein Weg. Ich möchte daraus nicht Resignation hören, es könnte ja schon sein. Man könnte schon sagen, sei froh, dass du wenigstens überhaupt was hattest. Warum willst du also mehr haben?
Oder ich komme wieder.
Ja, eben. Der Gedanke wäre mir wichtig, das Wiederkommen. Das heißt, mir scheint, dass ich mit etwas, was ich bekomme, nur dann richtig umgehe, wenn ich es eben als ein Zeichen von mehr sehe. Nicht in dem Sinn, dass ich den Hals nicht voll kriege, das ist ja noch ein Nachschlag vom Pudding, sondern, setz mal nur ein, der Philosoph Franz Bader hat gesagt, Dankbarkeit heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen.
Die Dankbarkeit heißt?
Die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Also jemand gibt mir etwas, dann gibt er mir in dem Etwas vor allen Dingen, dass er mir gibt, was er mir da gibt. Deswegen finde ich zum Beispiel besser, eine Schallplatte geschenkt kriegen von einem Freund, und wenn es die falsche ist, als die richtige selber kaufen. Natürlich ist das Beste, der kennt mich so, dass er mir auch die richtige schenkt. Aber immerhin, weil es nicht die Platte selber ist, sondern dass er sie mir schenkt, das heißt, er drückt darin seine Zuneigung aus, seine Zuwendung. Und ach ja, das Wort Zuwendung hat ja auch im Deutschen zwei Bedeutungen. Zuwendung ist ein Geldbetrag, den ich bekomme, oder jemand gibt mir etwas. Und da bekomme ich eine begrenzte Zuwendung, immer begrenzt. Mich und dich. Und da sind die Menschen natürlich unzufrieden mit sich und mit dem anderen. Sie sind auch mit sich unzufrieden, wollen wir nicht vergessen. Ich frage manchmal so die Menschen, wenn ich zu diesem Thema zu reden habe, wer von uns hat eigentlich noch nicht gedacht, dass er eigentlich etwas Besseres verdient als ausgerechnet sich? Nicht, dass man da mit sich auskommen muss und mit seinen Grenzen und Beschränktheiten. Deswegen ja auch unsere Ambivalenz gegenüber den Leuten, die uns mögen, dass wir sagen, wer mich mag, der muss aber etwas bescheiden sein. Und das ist eigentlich wieder so unter meinem Niveau, so wie der Gaucho Marx gesagt hat, der Club, der mich aufnimmt, in den gehe ich nicht. So ein bisschen so dieser Gedanke. Also es könnte sein, dass ich unzufrieden bin mit dem, was ich bekomme. Aber wenn ich jetzt dran denke, in dieser begrenzten Zuwendung könnte sich eine unbegrenzte Zuwendung realisieren. Früher hatten wir das mal Symbol genannt in einem früheren Gespräch, als diese Verwirklichung von etwas im Greifbaren. Und sagt, diese grundsätzliche Zuwendung, da wäre das Unendliche drin. Ich bin unbedingt bejaht und gewollt. Dann kann ich damit leben, dass ich begrenzt bin und dass der andere begrenzt ist, wenn ich glauben könnte, dass in diesem Begrenzten mir ein unbegrenztes und unendliches Gönnen begegnet, eine Zuwendung, eine Zukehr.
Also wir sprechen ja über die Sehnsucht nach Gott. Dann wäre die Gabe des Gebers, also das, was mir begegnet, würde ich dann deuten als von Gott mir gegeben.
Das wäre der Punkt. Und deswegen meine ich auch sagen zu sollen, das steckt in jedem drin. Ich habe es bewusst aus dem Negativen erst einmal entwickelt. Man ist erstens mit nichts zufrieden. Und dann ist die Frage, wieso ist man mit nichts zufrieden? Grundsätzlich nicht. Der Philosoph Descartes zu Beginn der Neuzeit hat das so formuliert, dass man überhaupt ein Wort wie endlich bilden kann. Setzt voraus, dass ich eine Idee, eine Folie wie Unendlichkeit im Kopf habe. Und jetzt ist die Frage, wie kommt so etwas wie die Idee des Unendlichen in den Kopf eines endlichen Wesens? Er hat dieses sein Hauptwerk, die philosophischen Meditationen, dann an Kollegen geschickt und die sollten da Antworten darauf formulieren, Anfragen. Und natürlich haben einige der Kollegen gleich geschrieben, kein Problem, ich stoße eben hier auf Grenzen, ich bin mit was nicht zufrieden und dann schiebe ich die Grenzen immer mehr hinaus und dann wird das irgendwann unendlich. Nein, hat Descartes gesagt, dann wird es endlos, aber nicht unendlich. Im Lateinischen kann man das scharf unterscheiden zwischen indefinit und infinit. Die Zahlenreihe ist endlos. Zu jeder Zahl n kann ich immer noch ein n plus 1 machen. Das hört niemals auf. Aber das ist ganz etwas anderes als eine wirklich gefüllte innere Unendlichkeit. Und das ist dann wirklich eine Frage, wie kann in ein begrenztes, endliches Wesen überhaupt so eine Idee wie gefüllter Unendlichkeit hineinkommen.
Also die Projektion ist es nicht nach Feuerbach. Was meinen Sie, was ist, wie kommt das in den Menschen?
Die ist ein zweites, behaupte ich. Wenn ich diese Folie, sage ich mal, des Unendlichen habe, dann projiziere ich darauf meine Wünsche und Bilder. Das kann man zeigen an den Götterbildern, natürlich. Da gibt es die männlichen Götter und die weiblichen Götter und die Götterpaare und es gibt die Vorstellung des naturhaften Göttlichen und. Alles Mögliche gibt es dort. Das interessiert mich erst an zweiter Stelle. Das ist dann schon wichtig für die Religionskritik, denn es ist nicht unwichtig, welche Bilder sich jemand von Gott macht. Denn man kann schon zu einem Menschen sagen, sage mir, was du für eine Gottesvorstellung hast und ich sage dir, was für ein Mensch du bist. Was macht einen frei oder was engt einen ein? Was macht einen ungut oder wie ist das? Das ist schon ernsthaft zu fragen. Religionen können krank machen und können Gesellschaften zerstören. Und sie können Menschen aufbauen. Aber vor diesen Fragen der Religionskritik liegt für mich erstmal die Frage, wieso gibt es überhaupt, wie kann ich das erklären, dass es überhaupt so eine Folie des Unendlichen gibt, auf das ich so etwas projiziere. Nicht irgendeine Größe, nicht ins Endlose hinein, sondern ausdrücklich alles, das Ganze, das Gute schlechterdings, dass solche Bilder entworfen werden in den Religionen, in den Mythen, in den Märchen, aber nicht bloß dort, sondern wie ich meine, in jeder einzelnen Bestimmung. Dass wir jetzt, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, wir reden jetzt hier über ein Thema, die Sehnsucht nach Gott. Und jetzt nehme ich mal so etwas wie den Nichtwiderspruchssatz. Wir reden jetzt über dieses Thema und reden nicht über dieses Thema. Das sieht zuerst so aus, als hat das hier nur mit uns was zu tun. Stimmt nicht. Denn wenn jetzt jemand käme und sagt, aber hinter dem siebten Schleier der Gottheit her, aus dem Geheimnis Gottes, könnte das ganz anders sein. Wir reden vielleicht da gar nicht drüber. Dann sage ich, wenn du so etwas sagst, kannst du das noch sagen und dann gar nichts mehr. Denn wenn das, was ich viereckig nenne, vielleicht bei Gott rund sein kann und was ich schwarz nenne, bei ihm weiß, und wenn ich sage, wir reden hier und wirklich reden wir gar nicht, dann kann man überhaupt nichts mehr sagen.
Ist der Gott, von dem Sie reden, ist das der Gott der Juden, ist es der Gott der Christen, des Alten und des Neuen Testamentes?
Ich frage zurück, warum sollte er das nicht sein? Es gibt ja diese zugespitzte Situation, Pascal hat es auf diese Formel gebracht, der Gott der Philosophen und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, und zwar nach zwei Seiten. Einmal bin ich nun leider ein Philosoph, oder soll ich sagen, Gott sei Dank. Soll ich denn mein Denken abschalten, wenn ich glaube, muss ich mein Gehirn ins Weihwasserbecken werfen, um Christ zu sein? Sehe ich nicht ein. Warum soll ausgerechnet das Denken nicht auch zu Gott führen können? Warum soll Gott überall erfahrbar sein, aber nicht im Denken? Also das ist das eine, dass das hineingehört. Und das zweite, wenn ich mich jetzt hinein denke und also, was sage ich eigentlich, wenn ich dort jetzt über diesen Gott der Sehnsucht rede oder so? Damit habe ich ihn überhaupt nicht ausgeschöpft, denn natürlich kenne ich meine Sehnsucht nicht. um nochmal Pascal jetzt positiv zu zitieren, der Mensch übersteigt den Menschen um ein Unendliches. Natürlich kann ich meine Sehnsucht nicht einholen. Drum bin ich offen für das, was sich da vielleicht zeigt über Gott und die Gottheit. Und warum soll man da nicht hinhören? Da wundere ich über manche Leute, die das nicht wollen. Die sagen, ich suche Gott, aber wo ich ihn suche? Das erinnert mich an so einen Betrunkenen, den sehe ich da unter der Laterne kreisen, seinen Schlüssel suchen. Sage ich, haben Sie den denn dort verloren? Sagt er, nein, aber hier ist wenigstens Licht. Ja, das geht doch nicht. Ich muss schon gucken, wo er vielleicht liegt. Und wer wirklich Gott sucht, kann doch nicht sagen, das geht jetzt nur auf meinen Weg. Vielleicht ist es tatsächlich die Bibel, die mir das sagt. Darüber müsste man dann noch eigens reden. Aber dass es zunächst mal schon im Denken, in diesem Blick auf unsere Sehnsucht, auf unser Verlangen drin steckt, dafür möchte ich mich schon stark machen und sagen, denken wir von uns doch nicht geringer, als wir sind. Der Mensch ist ein Wesen, das mit weniger als allem, das mit weniger als Gott nicht zufrieden ist. Und wenn er nicht von Gott weiß, dann werde ich zeigen können, dass er irgendetwas anderes vergötzt. Und vergötzen zerstört.
Die Sehnsucht nach Gott, meine Damen und Herren, darüber haben wir heute nachgedacht. Und ich fragte anfangs, ob das nicht nur etwas für Spezialisten oder für Heilige ist. Und ich glaube, wir haben entdecken können, dass auch wir, die nicht heilig sind und nicht Spezialisten sind wahrscheinlich, dass auch wir diese Sehnsucht nach Gott entdecken können. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Da werden wir über die Gottesbegegnung im Gewissen nachdenken. Hier auf EWTN. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Auf Wiederschauen.